Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte Sie im Namen von UZ Alumni, vom Vorstand UZ Alumni, sehr herzlich begrüßen zum heutigen Talk im Turm, wieder zu einem super spannenden Thema. Der Talk im Turm findet statt in Zusammenarbeit mit der UZH Kommunikation und eben UZH Alumni. Und allen, die noch nicht Mitglied sein sollten, lege ich das jetzt schon natürlich herzlich ans Herz. Eine Mitgliedschaft in den verschiedenen Alumni-Organisationen, in der Dachorganisation oder eben auch in den Chapters mitzuwirken. Und unterstützt wird der heutige Abend von so einer solchen Organisation, nämlich HS Alumni, HS Alumne. Und ich wünsche Ihnen damit sehr viel Spaß beim heutigen Talk im Turm.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen auch von unserer Seite zum Talk im Turm. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind, um gemeinsam mit uns mehr dazu zu erfahren, wie KI unseren Blick auf Geschichte verändert. Wir erleben aktuell, wie künstliche Intelligenz nicht mehr bloß Texte schreibt oder Bilder generiert, sondern zunehmend auch unsere Vorstellung der Welt und der Vergangenheit prägt. Was passiert, wenn wir das alte Rom nicht nur rekonstruieren, sondern gewissermaßen simulieren? Und was bedeutet es, wenn KI-generierte Bilder neue oder sogar gezielt verzerrte Geschichtsnarrative befeuern? Darüber sprechen wir heute mit zwei Gästen, die sich auf unterschiedliche Weise mit KI und Geschichte beschäftigen. Es sind dies Felix Meyer, er ist Professor für Alte Geschichte an der Universität Zürich mit dem Schwerpunkt Asien und Europa. Im Ancient Studies Lab modelliert er mit einer eigens entwickelten KI die römische Antike. Und wir haben nochmal einen Herrn Meyer. Roland Meyer ist Brückenprofessor für digitale Kulturen und Künste an der Universität Zürich und an der Zürcher Hochschule der Künste. Er setzt sich unter anderem mit KI-Bildwelten und deren politischer Wirkungskraft auseinander. Moderiert wird der Talk von meinem Kollegen Roger Nickel. Er springt verdankenswerterweise kurzfristig für unseren verunfallten Kollegen Thomas Gull ein. Und von mir, Rita Ziegler, und nach dem Gespräch, das wird etwa eine Stunde dauern, haben Sie dann auch Gelegenheit, Fragen zu stellen, um danach den Apéro zu genießen.
Ja, schön sind Sie da. Herzlich willkommen auch meinerseits. Felix Meyer und Roland Meyer. Sie beide beschäftigen sich in ihrer Forschung mit digitalen, historischen Bildwelten und KI-generierten Bildern. Zuerst zumal ein Bild machen von Ihnen, von Ihrer Forschungsarbeit, von den Hintergründen. Felix Meyer, Sie sind Althistoriker. Was erforschen Sie genau, was ist Ihr Interesse in Ihrer Forschung und welche Rolle vielleicht mal kurz spielt KI oder KI-generierte, künstlich Intelligenz produzierte Bilder? Welche Rolle spielen die?
Ja, schönen guten Abend. Also Althistoriker bedeutet ganz grob Griechen und Römer. Das kann andere Ethnien mit einschließen. Meine Forschungsschwerpunkte sind eigentlich Geschichtsbilder bei den Griechen. Das ist eine ganz faszinierende Sache. Kulturkontakte im antiken Mittelmeerraum, aber auch Herrschaftsrepräsentationen in der Spätantike. Das habe ich in meiner Habilitation untersucht. Und dort ging es darum, wie präsentieren sich Herrscher, um bei möglichst vielen Bereichen des Volkes akzeptiert und geschätzt zu werden. Und da gibt es tolle Pressesprecher, so Art von Pressesprechern, die tolle Reden verfassen und den Kaiser perfekt darstellen. Das funktioniert super, aber sie präsentieren sich natürlich auf allen medialen Kanälen. Das bedeutet auch auf Münzen, bei Triumphzügen oder vielleicht auf Monumentalbauten. Und so ist eigentlich dann auch die Verbindung zur KI entstanden, weil wir uns überlegt haben, wir können uns das kaum vorstellen, bildlich vorstellen. Man hat natürlich auf Münzen Bildern von antiken Situationen, aber viel zu wenig. Und mit den neuen Möglichkeiten der KI wollten wir einfach versuchen, Alltagssituationen aus dem antiken Rom oder Griechenland zu rekonstruieren, um dann vielleicht auf neue Fragen zu kommen, da kommen wir gleich noch vielleicht dazu, und uns das besser vorstellen zu können, warum vielleicht so ein Kaiser früher besonders attraktiv und ja, anziehend wirkte, damit er auch akzeptiert wurde.
Mhm. Eben, das ist interessant, wenn man Historikerinnen und Historikern sich vorstellt, dann arbeiten sie vor allem mit Quellenmaterialien, mit alten Akten, eben mit Münzen vielleicht. Ist das jetzt, sind Sie da allein auf weiter Flur? Es tönt ein wenig unkonventionell für einen Historiker. Ist das?
Man muss sich das schon gut überlegen. Also die Skepsis unter den Kolleginnen und Kollegen ist sehr hoch. Ja. Ich bekomme auch nicht nur Beifall dafür. Weiß auch, was manchmal vielleicht hinterm Rücken getuschelt wird, aber war für uns eine ganz wichtige Sache, da einmal einen neuen Weg zu beschreiten und vor allen Dingen auch kontrollierend in diesen Prozess einzugreifen, bevor dann aus gewissen anderen Bereichen ganz viele Bilder über die Antike entstehen, die wir dann gar nicht mehr im Zaum halten können. Ja, was wahrscheinlich sowieso passieren wird, aber dass wir zumindest auch aus universitärer Sicht noch sagen können, wir haben das erforscht, wir haben das eingesetzt. Und es bringt uns auch tatsächlich sehr viel.
Was sagen denn die Skeptikerinnen und Skeptiker?
Naja, dass es eigentlich zu sehr spekulativ ist, dass es kaum Möglichkeiten gäbe, das an die Realität heranzuführen. Aber es gibt tatsächlich durch sehr viele Beschreibungen in antiken Quellen von bestimmten Personen, auch durch Visualisierung oder visualisierende Texte, gute Möglichkeiten. Es ist nur sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und wie vielleicht mein Kollege nachher auch noch sagen wird, es geht viel dabei schief. Aber wir stehen am Anfang einer faszinierenden Entwicklung und wir wollten mit KI einfach mal etwas machen und es nicht nur die ganze Zeit verteufeln.
Ja, Roland Meyer, Sie sind Bildwissenschaftler, vielleicht auch zu Ihnen. Was erforschen Sie und KI, welche Rolle spielt sie dabei, KI-generierte Bilder auch?
Ja, was mich sehr grundsätzlich und schon lange interessiert, ist eben, wie Umbrüche in Bildmedien, angefangen auch von der Fotografie, also Umbrüche in der Art und Weise, wie technische Bilder produziert werden, unseren Blick überhaupt auf Bilder verändert und was für neue Praktiken, was für neue Umgangsweisen mit Bildern entstehen. Ich habe in meiner Dissertation gearbeitet über eine Art Vorgeschichte der Gesichtserkennung und bin da sehr, sehr weit ins sogar später 18. und dann auch vor allem ins 19. Jahrhundert zurückgegangen und habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn dieses klassische Format des Porträts, das mal als bürgerliches Porträt gedacht war, ein Individuum zu repräsentieren, das einen anschaut, das einen gegenüber ist, dieses Porträt, das sozusagen wie ein Double des Individuums gedacht war, wenn das jetzt massenhaft produziert werden kann, fotografisch, und eben nicht mehr nur dazu dient, sozusagen bürgerliche Subjekte zu repräsentieren, sondern dazu dient, in groß angelegten, zum Beispiel polizeilichen Verfahren der Identifizierung als eine Art Datenträger behandelt zu werden. Und wie ist da schon vorgezeichnet der Weg, der dann bis heute geht, wenn die Bilder, die wir alle auf Social Media vielleicht von uns teilen, die von uns im Internet zirkulieren, eben auch Gegenstand eines solchen maschinellen, algorithmischen Blicks werden, einer automatisierten Gesichtserkennung, die Tausende, Millionen von Bildern miteinander vergleicht, und zwar als Datensätze vergleicht, um Muster zu erkennen und damit Identifizierung vorzunehmen. Und
Sie haben sich ja in diesem Zusammenhang mit einem berühmten Zürcher beschäftigt, nämlich mit Lavater, der ja eben diese Physiognomie gemacht hat, also diese Typologie von menschlichen Gesichtern. Und Sie sagen eigentlich, die ganze Technologie oder diese Strategie, sagen wir mal, menschliche Gesichter zu lesen, auszumessen, zu interpretieren, das hat eigentlich das, was die heutige Gesichtserkennung macht, hat eigentlich dort schon begonnen, oder?
Zumindest hat es viel damit zu tun. Und genau, was ich meine, dieser sozusagen veränderte Blick, der in dem sozusagen Bild nicht das lebendige Gegenüber sucht, sondern der wirklich sozusagen nach kleinsten unterscheidbaren Merkmalen, nach wiederkehrenden und vermessbaren Merkmalen sucht. Das ist ein Blick, der mit der Lavaterschen Physiognomik im 18. Jahrhundert fast schon formalisiert wird. Lavater formalisiert es nicht im engeren Sinne, er schafft es aus vielen Gründen nicht, sozusagen Regeln aufzustellen. Das passiert dann in den Polizeibehörden des 19. Jahrhunderts bei Figuren wie Alphonse Bertillon in Paris und so weiter, die dann auch eine statistische Basis nutzen. Das ist bei Lavater noch nicht der Fall, aber die schauen Bilder sozusagen wirklich als statistische Größen an, und das ist sozusagen vielleicht noch der zweite entscheidende Schritt, der eben dann dahin führt zu den Arten von Umgang mit großen Bildermengen, die wir heute sehen, und eben nicht nur in der Gesichtserkennung, sondern auch in sowas wie generativer KI, denn auch das ist ein statistischer Blick auf große Mengen von Bildern. Man hat Milliarden von Bildern und sucht nach wiederkehrenden Mustern, Und was mit generativer KI jetzt möglich ist, ist, diese Muster nicht nur zu identifizieren, zu benennen, zu klassifizieren, zu sortieren, sondern zu reproduzieren und zu variieren. Also wir haben Milliarden von Bildern aus dem Internet und können jetzt Bilder herstellen, die denen in gewisser Hinsicht gleichen und ähneln, auch wenn sie es so, sie so noch nicht gibt. Und das ist natürlich ein faszinierender Schritt und deswegen, seit es diese neuere Generation von generativen KI-Bildmodellen, DALL-E 2, das war 2022, gab, hat mich das sehr fasziniert und ich habe das mit großer Faszination verfolgt, weil ich das Gefühl hatte, da ist ein ganz wesentlicher sozusagen neuer Schritt in der Bildgeschichte, der aber aufbaut auf einer sehr, sehr langen auch Vorgeschichte wiederum, der Verknüpfung von technischer Bildlichkeit und Statistik zum Beispiel und Mustererkennung.
Mhm. Mustererkennung, Gesichtserkennung, das ist ein weites Feld, werden wir heute eben gar nicht so anschauen, aber es ist natürlich hochspannend. Vielleicht noch ein Wort zu historischen Bildern. Welche Rolle spielen die in Ihrer Forschung?
Jetzt eben eine zunehmende, ich finde es insgesamt interessant zu beobachten, das hat auch mit einem anderen Forschungsinteresse zu tun, was ich aus einer vorherigen Stelle in Bochum mitgenommen habe, wo wir uns virtuelle Museumssammlungen angeschaut haben und die Frage auch, wie gehen Museen mit ihren immer größer werdenden digitalen Bildbeständen um? Was gibt es da für neue auch Zugangsweisen zu großen Mengen von Bildern, die in den letzten Jahrzehnten digitalisiert wurden und die jetzt sozusagen ganz neue Möglichkeiten eben des Zugriffs erlauben. Und eine Möglichkeit des Zugriffs ist eben, dieses digitale Bildarchiv zum Ausgangspunkt zu nehmen, um neue Bilder zu generieren, die gewissermaßen die Lücken im Archiv füllen. Also eine Art und Weise, können wir ja noch länger drüber sprechen, sich vorzustellen, was generative KI macht, ist es als eine Art Interpolation zu begreifen. Also man hat sozusagen eine Menge von Bildern, die es bereits gibt, die spannen gewissermaßen ein statistisches Feld von Möglichkeiten auf, die definieren sozusagen, wie ein Bild von einer Katze zum Beispiel ausschauen kann, weil es sozusagen schon Millionen von Katzenbildern gibt aus dem Internet. Und dann kann man sozusagen zwischen diesen Bildern neue Katzenbilder, die irgendwie Mischformen sind, hervorbringen. Und wenn man das sozusagen mit historischem Bildmaterial macht, dann hat man sozusagen diese, und ich glaube jetzt auch kulturell gerade sehr stark vorhandene Idee, dass man im Grunde auch die Lücken in der historischen Überlieferung damit füllen kann, dass man also Bilder hervorbringen kann, die es hätte geben können, aber die so nie jemand gemacht hat. Also dass ich sozusagen wie eine Zeitreise unternehmen kann. Und das ist von sicherlich wissenschaftlichem Interesse, das ist aber auch von einer ungeheuren populären Faszination. Man sieht das sozusagen, wenn man auf in die sozialen Medien schaut, wenn man auf YouTube schaut, wenn man auf TikTok schaut, dass so KI-generierte Geschichtsfantasien da durchaus allgegenwärtig sind. Und was das heißt dann für unseren Blick auf Geschichte, wenn wir sozusagen Geschichte eben als historische Bilder generieren, die es hätte geben können, aber die es so nicht gab. Dieses es hätte sie geben können, was das eigentlich heißt und bedeutet, das fasziniert mich und interessiert mich durchaus auch mit einem skeptischen Blick darauf, gut, was das bedeutet.
Das werden wir uns dann konkret anschauen.
Wir in medias res und möchten das auch gleich am konkreten Beispiel anschauen. Ja, Felix Meyer, Sie machen sichtbar, was sonst mit herkömmlichen Methoden eigentlich nicht so sichtbar wäre oder erlebbar wäre. Wir möchten das auch anschauen, wie das ungefähr aussehen kann. Man sieht da hinten schon was, aber wir haben, du hast, glaube ich, das.
Nicht das?
Ja.
Wir haben zwei Bilder, die wir Ihnen zeigen. Jetzt kommt ein Bild aus dem Labor von Felix Meyer.
Genau.
Ich hoffe, Sie sehen es da. Ich mache da mal Showgirl.
Vielleicht können Sie kurz erläutern, was wir sehen auf dem Bild.
Ist das höher? Entschuldigung, ich werde das...
Das ist wie aktuell, genau. Werden so Tafeln aufgehalten, so in anderen aus. Kontext.
Ja, gut, also man muss vielleicht noch vorausschicken vom Methodischen her. Wir haben diese Plattform gebaut, um eben Bilder aus der Antike zu erstellen. Mhm. Und zwar nicht aus dem Grund unbedingt, dass wir hundertprozentig akkurate Bilder aus der Antike erstellen. Das geht auch gar nicht. Ja? Es wird immer Dinge geben. Also wenn dieser Mann uns jetzt im Grab sähe, würde er sich wahrscheinlich dort umdrehen und sagen, ich sah ganz anders aus und ich habe das ganz anders gemacht. Sondern es geht darum, dass wir, wenn wir etwas vor uns haben, uns etwas besser vorstellen können. Mhm. und auf neue Ideen kommen.
Können Sie uns mal vielleicht zuerst sagen, was wir vor uns haben?
Okay.
Wen sehen wir? Was sehen wir hier auf diesem Bild?
Das werden wahrscheinlich sehr viele Leute erkennen. Also wir erkennen einen römischen Triumphator. Ja, der hat einen militärischen Sieg errungen, wurde dann von den Truppen vielleicht noch zum Imperator, zum Feldherr ausgerufen und bekommt dann einen Triumphzug durch die Stadt Rom gewährt. Mhm. Das kennen Sie wahrscheinlich aus vielen Filmen. Normalerweise fährt er dann auf einer Quadriga. Das vierte Pferd müssen Sie sich hier noch vorstellen. Ja. Und er hat eine purpurne Toga um, eine bestickte Tunika, einen ja, Lorbeerkranz auf dem Kopf. Das kennen Sie aus Asterix. Was nicht bei Asterix oftmals ist, ist hier dieser goldene Adler in der linken Hand und einen Lorbeerzweig in der rechten Hand. Das ist das Motiv.
Gut,
ja. Und hier sieht man also jubelnde Zuschauer. Und vorhin wurde jetzt schon gesagt, da war der Drucker nicht ganz richtig oder er lag im Sommerurlaub zu lang am Strand. Aber genau. Tatsächlich ist das alles so
beabsichtigt. Ich habe gesagt, er hat einen total roten Kopf. Da hat die Druckerei einen Fehler gemacht. Aber so ist es nicht.
Tatsächlich hat sich der Triumphator mit roter Tonfarbe bemalt, um dadurch einer Statue ähnlich zu sein, die auf dem Kapitol stand, nämlich eine Statue von Jupiter, die auch aus Ton bestand. Und man versuchte damit sozusagen eine Angleichung an eine göttliche Entität zu suggerieren, ohne dass es explizit gemacht wurde. Also dass die Zuschauenden, wenn sie das sahen, automatisch dachten, Mensch, so jemand habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Und das war eigentlich dann der Gott, ohne dass man gleich von sich sagt, man ist Gott. Das sahen die Römer äußerst ungern. Und jetzt, was kann man hier sehen? Also ich habe ja vorhin gesagt, der Sinn ist, dass man auf neue Ideen kommt. Wir müssen in der Forschung uns Fragen stellen, die wir davor noch nie gestellt haben. Und bei Rom ist das deshalb, oder in der Antike ist das deshalb schwierig, weil wir keine Bilder oder nur wenige Andeutungen vorliegen haben. Man kann sich immer etwas besser vorstellen, wenn man es sieht. Kennen Sie aus Hercule Poirot, wenn er dann am Schluss irgendwie den Fall rekonstruiert und dann sagt, wir spielen es mal nach. Und ja, der Mörder kann nicht der gewesen sein, weil der hat die Person gar nicht im Spiegel gesehen. Also wenn man es einmal nachspielt, kommt man auf ganz neue Ideen. Das war die Idee dahinter. Und wir können jetzt hier beispielsweise uns das einfach viel besser vorstellen. Ich habe es in der Lehre auch eingesetzt. Es kamen dann sofort sehr gute Fragen, die mit dem roten Kopf lassen wir mal weg. Ja, die ist sozusagen amateurhaft. Und es kamen dann sofort Fragen, wie ist das zum Beispiel mit der Absperrung? Ja? Also wie nah dürfen die daran? Wer sorgt für die Sicherheit? Weil in Rom gibt es eigentlich keine Polizei. Machen das also die Legionäre, die dabei sind? Aber wie müsste das dann von der Orchestrierung des Triumphzuges ablaufen? Wir haben uns auch überlegt, welche auditiven Aspekte dazukommen. Was wird eigentlich wahrscheinlich dazu gespielt? Wir haben diese Informationen irgendwo vorliegen, aber die Fragen werden eben kaum gestellt, wenn man einen Triumphzug betrachtet, weil man auf ganz andere Dinge eigentlich achtet. Man kann sich beispielsweise auch fragen, jemand hat gefragt, ja, laufen die im Gleichschritt, wenn die hinter dem Triumphator herlaufen? In Filmen sieht man die römischen Legionäre immer so schön im Gleichschritt, um dann eben festzustellen, es gab den Gleichschritt in dieser Form noch nicht in der Antike. Also man muss sich das anders vorstellen, dass die durch verschiedene Instrumente eben eine andere Form des Triumphzuges orchestriert haben. So kann man also ganz verschiedene Szenarien aufarbeiten und sich auch überlegen, wo führt der Triumphzug lang, wie sieht man das vielleicht von weiter hinten, also wie wirkt diese Statue des Triumphators auf dem Wagen, wenn sie so an einen Gott angeglichen ist. Es gibt zum Beispiel auch einen Geschichtsschreiber, der sagt, Mensch, ich habe einen gesehen, einen Triumphator, der hat sein Gesicht nicht bewegt. Und für viele ist das völlig einsichtig, die sagen, ja, das ist doch seltsam, der könnte doch die Leute grüßen. Wenn man allerdings ihn jetzt mal so vor sich stehen hat, sieht man, wenn der sein Gesicht gar nicht bewegt, ist er viel besser eigentlich als Statue und verschmilzt oder führt diese Fluktuation zwischen Gott und zwischen Mensch selbst durch seine Schauspielerei besser herbei. Also das sind halt solche Assoziationen, die wir dann dabei ins Spiel bringen können und bei der wir dann, wie gesagt, auf ganz neue Fragen kommen, die wir bei der reinen Textanalyse kaum erreichen oder auf die wir kaum kommen.
Hat das Bild konkret einen Aha-Effekt, einen ganz konkreten bei Ihnen ausgelöst? Etwas, woran Sie nicht gedacht haben?
Also tatsächlich auch die Haltung, weil ich mir überlegt habe, also wir kennen ja von Faschungsumzügen und dergleichen, da wird also dann hier groß die Armbewegung gemacht. Ich glaube, oder ich habe mir lange überlegt, dass er wahrscheinlich extra in dieser steifen Haltung war, die nicht unmajestätisch aussieht, sondern eher im Gegenteil noch einmal das Majestätische stärker hervorhebt.
Okay. Und was ist jetzt der wissenschaftliche Wert? Was machen Sie jetzt mit diesen Informationen?
Ja, also Wissenschaft ist nie ein teleologischer Prozess. Was wir damit machen wollen, ist, dass wir eine Möglichkeitswiese zur Verfügung stellen, bei der, wie gesagt, eben neue Fragen entstehen, die wir uns davor noch nicht gestellt haben. Mhm. Man kann diese Plattform nicht nur in der Wissenschaft einsetzen, wo wir tatsächlich auch schon merken, dass also auch Leute, die sich mit Dingen intensiv beschäftigen, auf neue Fragestellungen kommen, sondern vor allen Dingen auch in der Schule. Wenn es gut begleitet wird, können sich zum Beispiel Schülerinnen und Schüler darüber Gedanken machen, Kaiserkrönung Karls des Großen, ja? Der Papst sitzt da, der König kommt, wird gleich zum Kaiser gemacht. Wie haben die das wahrscheinlich inszeniert? Auf welche Aspekte hat man geachtet, damit sowohl der Papst hoch war oder sich als hierarchisch vielleicht übergeordnet inszenieren konnte und der König respektive der Kaiser nicht zu stark untergeordnet. Das heißt, es entstehen dann dabei so viele Inszenierungsfragen, wie wenn sie das verfilmen würden und sie sich ganz viele Gedanken machen müssen, ja, aber das wird wahrscheinlich eher so gewesen sein und eher wahrscheinlich so, dass man da nochmal ein neues Verhältnis zur Geschichte bekommt.
Ja. Und Sie haben, wie nennen Sie denn Wiederbeleben oder die
Re-Experiencing the Past.
Genau, ja, das ist eigentlich die Re-Experiencing, eigentlich das erfahrbar machen, das wirklich auch physisch erfahrbar machen oder plastisch erfahrbar machen, das ist ein wichtiger Aspekt.
Sie können sich vorstellen, das ist so, wie wenn ich versuche, Sie in einen Traum reinzubringen, wo Sie mal ganz kurz in die Vergangenheit reisen und nachher sagen, Mensch, ich kann mich an so Dinge erinnern und manches war mir nicht so schlüssig und ich möchte jetzt mich damit noch stärker beschäftigen.
Okay, gut. Jetzt vielleicht der Bildwissenschaftler, Roland Mayer, können Sie, wie wirkt das Bild auf Sie? Wir haben jetzt, Felix Mayer hat ganz viel rausgelesen. Ja. Können Sie da noch vielleicht spontan sagen, was Ihnen durch den Kopf geht, wenn Sie das
Bild sehen? Mir ist jetzt sehr vieles durch den Kopf gegangen und auch vieles klar geworden. Das war jetzt nochmal für mich ganz, ganz erhellend, weil ich verstanden habe, was eigentlich das, oder glaube verstanden zu haben, was eigentlich das Interesse ist, was ja nicht eins ist, wo das Bild jetzt die Fragen beantwortet, wenn dann, wie Sie richtig gesagt haben, das Bild oder der Wunsch, etwas ins Bild zu setzen, wirft ganz neue Fragen auf, weil es sozusagen auf einmal man Dinge konkret machen muss, Entscheidungen treffen muss. Ich fand das, den Verweis sozusagen auf Filmdreharbeiten spannend, weil da genau sich ja auch diese Fragen stellen müssen. Also bei jeder Art von Visualisierung, das ist jetzt komplett unabhängig von KI, müssen Entscheidungen getroffen werden, wie sah es denn konkret aus? Man kann sozusagen die textuelle Beschreibung lässt vieles offen, geht nicht ins Detail. Hier ist sozusagen ja jedes Detail genau ausgeführt und bestimmt. Und damit wirft es natürlich auch immer die Frage auf, stimmt das denn so und wie schaut es außerhalb sozusagen des Rahmens aus und wie geht es denn weiter? Also das verstehe ich sozusagen, dass tatsächlich der Prozess der Visualisierung ganz neue Fragen generiert. Was ich natürlich, wenn ich da drauf schaue, mich frage, sehe ich da einen Blick in die römische Geschichte oder sehe ich sozusagen einen Spiegel unserer Gegenwart und unserer gegenwärtigen Erwartungen an ein Bild der römischen Geschichte? Und natürlich, irgendwo ist es vielleicht beides. Ich sehe sozusagen vor allen Dingen das, eher den Spiegel als das Fenster und denke natürlich, okay, wie viel ist da von den Inszenierungen aus historischen Filmen und Serien eingeflossen in die Art und Weise, wie dann am Ende dieses Bild ausschaut? Warum sieht das überhaupt doch fast oder weitgehend fotografisch aus? Was ist das eigentlich für eine seltsame Vorstellung? Man könnte im alten Rom ein fotografisches Bild herstellen. Ne? Weil es ist ja nicht eine, unsere Wahrnehmung sozusagen ist ja als solche erstmal nicht identisch mit einem fotografischen Bild, sondern es ist, wir haben uns sehr daran gewöhnt, dass wir Fotografien für transparente, realistische Darstellungen der Welt halten. Das ist lange eingeübt, aber natürlich auch sehr voraussetzungsvoll. Und es ist zum Beispiel ein nicht perfekt perspektivisches, aber doch sozusagen perspektivisch extrem plausibles Bild. Und Die Zentralperspektive ist eine Erfindung des 15. Jahrhunderts, die ihre technische Implementierung in der Fotografie ist eine des 19. Jahrhunderts. Das heißt, wir haben sozusagen notwendigerweise einen sehr heutigen Blick auf eine historische Situation und damit natürlich schon allein in dem Verhältnis von Darstellung zum Medium und Dargestellten einen Anachronismus, den man ja produktiv nutzen kann, eben genau zu dieser Art von Anregung, sich vorzustellen, was hieß es denn konkret. Ja. Was sich sozusagen dann aber als Frage für mich stellt, das ist eben nicht nur ein quasi fotografisches Bild, sondern es ist eben ein Bild, was in sich erstmal keine Lücken lässt, was keine Fragen offen lässt. Es ist sozusagen jedes Detail, glaube auch in ziemlicher Schärfe doch dargestellt. Und das heißt sozusagen, da fließen ja Entscheidungen ein. Wenn das jetzt sozusagen das Produkt eines Malers wäre, einer Illustratorin, einer Zeichnerin oder eines Zeichners, könnte man sagen, jede dieser Entscheidungen geht auf subjektive Entscheidungen eines Menschen zurück. Wenn es eine Fotografie wäre, dann wäre es sozusagen eine technische Hervorbringung, dafür bräuchte es aber sozusagen etwas, was man erstmal fotografieren kann. Hier haben wir es ja mit, und das ist ja interessant, mit einem Bild zu tun, was Produkt eines technischen Prozesses ist, wie die Fotografie, wo sozusagen diejenigen, die das herstellen, zwar in sozusagen eine Anpassung, da werden wir ja nochmal drüber reden, sozusagen noch mehr mitarbeiten können an bestimmten Sachen, aber wo erstmal etwas sozusagen ohne subjektive Intervention entsteht, aber wo alle Details eben ja nicht aus irgendeiner sozusagen vorgefundenen Realität stammen, sondern im Grunde aus anderen Bildern. Na, also wir haben also wirklich eine neue Art von Bild, wo wir Bilder im Grunde von Bildern machen. Und was heißt das? Das finde ich nach wie vor eine wichtige und offene Frage. Mhm. Und ja.
Ich glaube, Entschuldigung, Felix Meyer möchte darauf noch schnell reagieren. Und die Frage stellt sich natürlich dann auch für uns nachher, inwiefern, was ist denn die Basis für dieses Bild und inwiefern werden diese Lücken denn geschlossen oder worauf speisen sich die Informationen, die diese Lücken schließen?
Ja, also die Einwände, die der Kollege gerade formuliert hat, die sind alle völlig plausibel natürlich. Ja? Und wir haben uns damit auch beschäftigt. Was wir bei unseren Modellen versuchen zu machen, ist den modernen Spiegel so gut es geht zu reduzieren. Das ist natürlich nicht zu 100% möglich, aber wir haben zwischen die Generation durch die generative KI und unsere Texteingabe noch ein Zwischenmodell eingefügt, das mit Informationen gespeist wird, die wir über die Antike, über visuelle Aspekte eben haben. Also wie sahen Legionäre aus, wie waren Frauen gekleidet. Hier zum Beispiel ganz interessant ist ein Fehler mit drin, über den ich mich so ein bisschen geärgert habe. Sie erkennen dort hinten im Hintergrund Säulen und so eine Art Tempelstruktur. Diese Säulen waren in der Antike zum allergrößten Teil farbig. Ja, und das haben wir eigentlich auch schon der KI beigebracht. Ja. Aber das hat sie jetzt nicht hier mit implementiert. Wenn ich jetzt noch mehr Zeit genommen hätte, hätte man das auf jeden Fall verbessert. Also wir versuchen so viel wie möglich aus Bildbänden, die tatsächlich auf wissenschaftliche Rekonstruktionen zurückgehen, aus visuellen Textbeschreibungen die KI zu füttern und dann diese Bilder zu erstellen. Man kann auf unserer Plattform das auch einstellen, wie sehr sich die KI dran festhalten soll oder eben nicht. Trotzdem, das ist natürlich völlig klar, ergeben sich gewisse perspektivische Standardblickwinkel, die aus moderner Filmkunst oder auch sonst aus dem Theater oder anderen Arten der Kunst vor allen Dingen beeinflusst sind.
Und Sie haben ja, glaube ich, eben auch die KI, mit der Sie gearbeitet haben, die haben Sie auch selbst entwickelt, oder? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass es nicht so handelsübliche, frei zugängliche Software ist, sondern da haben Sie daran gearbeitet, dass das mehr eben auch quasi wissenschaftlichen Standards entspricht.
Ja, wobei also die KI selbst entwickelt wäre ein bisschen übertrieben.
Sie haben sie natürlich angepasst.
Wie gesagt, wir schalten ein Zwischenmodul dazwischen, das ja sozusagen dann nochmal aus der textlichen Umwandlung ins Bild versucht, alles, was dort gemacht wird, mit der Vektorisierung so zu machen, dass es anhand der Daten, die wir eingespeist haben, möglichst realistisch ist.
Mhm. Okay.
Also da ist ein Zwischenmodul drin. Wir haben noch ein zweites Bild, das wir mit Ihnen anschauen möchten. Genau. Und ja. Wir haben hier jetzt eigentlich die Geschichte rekonstruiert im Bild mit KI. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, Geschichte zu nutzen und umzuinterpretieren. Und so ein Bild haben wir hier. Sie kennen es wahrscheinlich. Vielleicht können Sie Roland Meyer kurz sagen, weshalb Sie es mitgebracht haben und was es zeigt.
Genau, ich fand es erst schwer, sozusagen mich für ein Bild zu entscheiden. Und dann dachte ich, nein, genau in diesem Bild, und zwar auch mit seinen Rahmungen, auf die man ja gleich noch zu sprechen kommen kann, kommt sehr viel zusammen, was mich interessiert. Das ist vielleicht zuerst einmal das jenseits sozusagen künstlerischer, wissenschaftlicher, spekulativer Nutzung von generativer KI der Haupteinsatzpunkt und das sozusagen, wofür diese kommerziellen Modelle auch vor allen Dingen beworben und eingesetzt werden, soziale Medien sind. Also sowas wie Twitter, vormals jetzt X, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram und so weiter. Das sind im Grunde die Orte, wo wir inzwischen in sehr, sehr großer und zunehmender Menge mit KI-generierten Inhalten konfrontiert werden. Und das ist kein Zufall. Also die sind zum Teil auch dieselben Firmen, die diese KI-Modelle entwickeln und die diese Plattformen betreiben. Google gehört dazu, Elon Musks eigene Firma X und XAI gehören dazu. Und dass die sozusagen so stark auch auf sowas wie generative KI setzen, hat nicht zuletzt den Grund, weil sie eben schon diese riesigen Datenmengen auch haben. Also diese riesigen Mengen von Bildern, die in sozialen Medien geteilt werden, sind Teil eben auch der Datengrundlage von solchen kommerziellen generativen KI-Modellen.
Darf ich schnell unterbrechen? Können Sie uns zuerst sagen, was man sieht auf dem Bild?
Genau, was man hier sozusagen sieht, ist eben Elon Musk, wie er sich auf seiner eigenen Plattform inszeniert. Und das ist ein durchaus typisches Bild. Es gibt auch Varianten dessen, die nicht von Elon Musk selber sozusagen geteilt werden, sondern von seinen unzähligen Fans und FollowerInnen. Das heißt, es ist sozusagen fast schon ein Bild, was für ein Genre steht. Es ist ein Bild, was ihn in einer pseudo-antiken Rüstung zeigt, von der sehr offensichtlich ist, dass sie mit unseren Vorstellungen von Artikeln nur lose verknüpft ist.
Also die sie wäre bei der KI von Felix Meyer nicht durchgekommen, die Rüstung.
Okay. Das wäre die Hoffnung, nicht, da gehe ich mal von aus. Aber natürlich sozusagen ist genau diese Art von pseudohistorischer Inszenierung auch hat nicht nur eine politische Bedeutung, würde ich sagen, in dem Fall. Es ist eine Aneignung von einem Herrschafts- und Machtgestus, der sozusagen mit populär heruntergebrochenen Vorstellungen von römischem Imperium dort operiert, sondern die ist eben auch typisch dafür, wie generative KI überhaupt mit Bildmaterial erstmal umgeht. Denn man muss sich vorstellen, diese Modelle werden mit Milliarden von Bildern gefüttert und behandeln sie erstmal im Grunde gleichwertig. Es gibt in dem Sinne kein historisches Wissen oder sozusagen Modell von Geschichte in diesen KI-Bildgeneratoren. Was es gibt, ist eine Verknüpfung von Bildern mit Schlagworten. Und unter einem Schlagwort wie römischer Gladiator, römischer Zenturion, was auch immer sozusagen, finden sich dann eben Bilder, die historischen Ansprüchen genügen aus einschlägigen Illustrationen. Es finden sich aber auch die Historiengemälde des 19. Jahrhunderts darunter. Es finden sich Bilder aus Hollywood-Blockbustern darunter und es finden sich sicherlich auch Bilder aus Computerspielen darunter. Und all diese sozusagen unterschiedlichen und unsortierten Zeitschichten kommen dann in so einer archäofuturistischen Inszenierung zusammen. Archäofuturismus ist ein Begriff, der für die radikale Rechte, zu der man Musk erzählen muss, eine gewisse Rolle spielt. Also dass man sozusagen sich die Zukunft als eine Rückkehr vorstellt zu vermeintlich traditionellen Werten und vermeintlich traditionellen Herrschaftsformeln. Und deswegen auch sozusagen das SPQR, also der Senat und das Volk von Rom, wird hier angerufen. Und damit scheint mir gemeint sozusagen tatsächlich im Grunde die Followerschaft von Elon Musk. Elon Musk nutzt ja auch seine Plattform regelmäßig, um solche Volksabstimmungen quasi abzuhalten und dann Vox Populi, Vox Dei, darüber zu befinden, wie jetzt sozusagen zum Beispiel, als die Doge-Kampagne lief, Regierungsbehörden abgeschaltet werden oder welche rechtsradikalen Accounts reaktualisiert werden. Das heißt, diese Anknüpfung an solche ja, popularisierten, trivialisierten Formeln ist Teil sozusagen einer Inszenierung auf einer sozialen Plattform, die sich dann eben auch diesem Vermischung von Zeitschichten gewissermaßen bedient. Dazu kommt eben, denke ich, das sehr, sehr offensichtlich eine Inszenierung von Hypermaskulinität, also eine Männlichkeit, die hier sozusagen der reale Körper von Elon Musk kaum leisten könnte, die aber sozusagen die KI ihm gewissermaßen gewährt. Und auch das macht es natürlich nicht nur für ihn attraktiv, sondern auch für Leute wie Donald Trump, der ja auch diese Tools sehr gerne und auch durchaus in ähnlichen Formen nutzt. Und da kommen wir vielleicht nochmal drauf, diese Vereindeutigung von Geschlechterrollen ist eben auch etwas, was durchaus typisch und charakteristisch ist für die Art und Weise, wie diese Modelle funktionieren.
Genau, gut. Kommen wir vielleicht nachher noch zurück, darauf zu sprechen. Ich möchte zuerst Sie, Felix Meyer, den Historiker, fragen. Wenn Sie jetzt dieses Bild sehen, wir haben es gesehen, also Roland Meyer hat das schön erklärt, es scheint da irgendwie ziemlich zusammenfantasiert zu sein. Sieht nach Antike aus. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen?
Ja, also ich müsste ihm vielleicht mal schreiben, dass er unsere Plattform beim nächsten Mal verwenden sollte. Da wäre es auf jeden Fall besser. Also die, ich weiß nicht, dieser Brustpanzer oder was das sein soll, erinnert mich eher an Star Wars oder irgendjemand, der im All unterwegs ist. Ja, also mich würde tatsächlich interessieren, ob er gesagt hat. Also gepromptet hat, zeige mich in einer römischen Rüstung. Das wäre sehr interessant eben für mich, weil man dann sagen könnte, okay, da sind wir inzwischen weiter. Das ist keine römische Rüstung, aber ich glaube, das ist egal. Was mir jetzt als Historiker vielleicht dazu einfällt, ist das Folgende. Man denkt ja immer, die Antike ist weit weg und die Menschen haben ganz anders gedacht als wir heute. Das stimmt in mancher Hinsicht auch. Es gibt andere Zugangsweisen zu Krieg, andere Sichtweisen über die Gesellschaft. Aber was immer faszinierend für die Leute in der Antike war, und ich glaube, wir sind da nicht so weit weg, leider, ist, dass derjenige, der sich als militärisch fähigen General oder als militärisch fähige Person inszeniert, hat immer große Autorität. Wir sehen in der Antike, das habe ich untersucht eben an diesen spätantiken Herrschern, dass die immer dann, wenn es knapp wird, schnell einen Feldzug machen und dann am besten noch einen Triumph, dann durch Rom durchfahren und sagen, seht ihr, ich bin militärisch fähig und damit sich wieder die Sympathien zurückzuholen. Und ich dachte eigentlich, als ich das untersucht habe, Mensch, das ist doch so antik. Bis ich dann eben gesehen habe, also wie Putin beispielsweise auf dem Pferd rumreitet, ja, mit nacktem Oberkörper, wie Bush auf dem Flugzeugträger steht beispielsweise, wie Ursula von der Leyen vor ihrem EU-Engagement sich als Verteidigungsministerin Deutschlands morgens um 6 Uhr auf dem Hangar ablichten lässt in Lederjacke, als eben auch viel Kritik auf sie zukam und sie geschaut hat, wie also die Flugzeuge nach Afghanistan weggegangen sind. Also eine enorme Faszination für das Militärische.
Ja, aber es gibt ja einen Unterschied, dass die Bilder von Putin und ich sage jetzt von der Leyen, das sind ja Bilder, da kann man annehmen, die widerspiegeln tatsächlich die Realität. Sie sollen vielleicht eine gewisse Symbolik ausstrahlen, aber hier ist ja offensichtlich, dass das Fake ist oder dass das vielleicht, ich denke, es bräuchte nicht mal KI, um das herzustellen. Ich glaube, das könnte man selbst mit einer relativ einfachen Bildmanipulation einen Kopf einsetzen. Es gibt ja hier schon einen Unterschied auch bezüglich des Realitätsanspruchs des Bildes. Da haben wir uns eben auch gefragt im Vorfeld, was ist denn überhaupt die Intention so eines Bildes? Es ist so stark überzeichnet, so klar, irgendwie auch fast schon ironisiert.
Na ja, gut, wir haben ja sehr viele Metaphern in unserer Sprache. Wir bezeichnen uns oft manchmal als Krieger oder wir kämpfen an mehreren Fronten und so weiter. Das Militärische ist wirklich noch sehr präsent. Und ich könnte mir eben vorstellen, aber der Kollege Roland Meyer hat sich damit mehr beschäftigt, dass Musk sich damit als wirklich sehr fähigen und vielleicht auch manchmal in der Defensive seienden und deshalb vielleicht auch nochmal um neue Legitimation suchenden Kämpfer darstellen möchte, der aber unerschrocken und mit klarer Vision nach vorne, so suggeriert es der Blick, nach neuen Zielen sucht.
Und glaubt man ihm das aufgrund dieses Bildes, Roland Meyer?
Ich denke, was man, glaube ich, verstehen muss, irgendwie wie inzwischen Kommunikation in den sozialen Medien funktioniert, ist, dass die Frage, ist es ironisch oder nicht, im Grunde schon einen aufs Glatteis führt, weil es ist immer beides. Ne? Es ist ein, das ist ein sehr ausgestellter Machtanspruch und ein Anspruch sozusagen eben genau von Virilität, von Stärke, von militärisch konnotierter männlicher Kraft und gleichzeitig sozusagen auch ein, ja, quasi ironischer Gestus, einer, von dem klar ist, dass ihn niemand ernst nehmen kann im ersten Schritt, um ihn dann doch wieder ernst zu nehmen. Also diese komischen Schleifen sozusagen, dass man ein Bild in die Welt setzt, was im Grunde lächerlich ist, aber es sozusagen mit einer solchen ja auch Medienmacht durchsetzt, um dann sozusagen dann doch davon zu profitieren. Das erleben wir jeden Tag bei einer Figur wie Trump irgendwie. Also meint Trump das ernst? Meint, also wenn er sich eben auch in, als Papst zum Beispiel inszeniert in einem KI-Bild, ist das sozusagen ironisch? Ist das ein Witz? Wo sind da die Grenzen? Das sind sozusagen insofern dann auch Machtgesten, weil die quasi Deutungshoheit darüber, ob man das jetzt ernst nehmen muss oder nicht, gar nicht mehr an uns liegt, weil diese Figuren ja sozusagen doch so viel politische Macht, ökonomische Macht schon angesammelt haben, dass wir dem immer schwerer entkommen, dieser Art von Selbstinszenierung. Und die spielt eben mit eingespielten Formeln, die sozusagen seit den 2010er Jahren gerade auch auf Seiten der radikalen Online-Rechten lange eingeübt sind, die mit Memes operieren, die mit sozusagen doppelten Böden von Ironie operieren, um eigentlich ganz fürchterliche Dinge zu sagen, um sich und sich gleichzeitig wieder davon auch distanzieren zu können. Und die Anlehnung sozusagen an Alt-Right-Strategien, also Strategien sozusagen der radikalen amerikanischen Rechten, ist hier ziemlich klar. Die nutzen auch sozusagen diese Verweise auf das alte Rom sehr gerne und auch gerade mit dieser typischen Kurzformel als sozusagen ja eine Art Code, wie sie sich sozusagen auch die Zukunft des amerikanischen Imperiums vorstellen können, als eben auch vor allen Dingen ein ethnisch reines weißes Imperium, so wie sie sich das imaginieren. Das hat mit der Geschichte Roms bedingt zu tun, aber sehr viel mit den Vorstellungswelten, die in der amerikanischen Rechten zum Beispiel zirkulieren.
Das ist ja eine ihrer Thesen, dass eben die Art und Weise, wie diese KI-Bildgeneratoren funktionieren, dass die sehr stark verknüpft sind oder dass die solche Inszenierungen eben wie Musk oder eben auch amerikanische Präsidenten sich inszenieren, dass das kein Zufall ist. Vielleicht können Sie das kurz sagen, uns sagen, wieso soll das so sein?
Also ich denke, was man zum Beispiel an dem Bild nochmal festhalten kann.
Sie haben es alle gesehen.
Ich glaube, wir haben es genug gesehen, es ist schlimm genug. Ja, also ich möchte mich auch nochmal für diese ästhetische Zumutung entschuldigen. Aber ich glaube, es ist wertvoll, sich ein paar Gedanken darüber zu machen. Und einer wäre eben auch, jemand wie Musk kann so einen Bildgenerator nutzen, ohne dass er ihn sozusagen quasi vorher sagt, wie er ausschaut, einfach weil sein Bild schon überall ist. Das Gleiche gilt für Trump. Also diese KI-Bildgeneratoren, die ja Mustererkennung betreiben und Musterreproduktion, Musterverstärkung finden natürlich in den Online-Bildwelten, mit denen sie trainiert werden, die Gesichter wieder, die da schon massenhaft auftauchen, und das ist zum Beispiel das Gesicht von jemandem wie Musk. Das heißt, es ist sehr, sehr einfach sozusagen schon mal so ein Gesicht zu reproduzieren. Unsere Gesichter sozusagen könnte man mit generativer KI nicht unmittelbar reproduzieren, dann müsste man sozusagen quasi das konkrete Vorbild erstmal eingeben. Was das heißt, ist, da wird die Sichtbarkeit verstärkt von denjenigen, die so schon sehr, sehr sichtbar sind. Das heißt, es ist auch in seiner ganzen Logik, wie es funktioniert, ein Moment der Bestärkung schon bestehender Machtungleichgewichte. Und das ist ja weithin beschrieben für diese kommerziellen KI-Modelle, dass die ein großes Problem mit dem sogenannten Bias haben. Also mit Verzerrungen, die zum Beispiel bedeuten, dass wenn man a professor promptet, dann kommt, das im Englischen ja geschlechtsneutral ist, dann kommt eben fast immer ein weißer Mann, häufig mit Brille, daraus und sehr selten eine Frau und ganz selten People of Color zum Beispiel. Ne? Und das entspricht aber gar nicht sozusagen unbedingt den statistischen Verteilungen darunter, sondern das ist nochmal eine Verstärkung und Vereindeutigung, die da stattfindet. Weil diese KI-Generatoren darauf trainiert werden, die Muster zu reproduzieren, die am eindeutigsten unseren Erwartungen entsprechen und die dann eben auch am eindeutigsten bestimmten Klischees entsprechen. Und das ist aus einer, sagen wir mal, progressiveren, linkeren, liberalen, kritischen Seite ein Problem. Problem. Das ist aber sozusagen für die radikale Rechte oder für die MAGA-Bewegung überhaupt kein Problem. Die freuen sich sozusagen, wenn ihre Vorstellung der Welt, die klar sortiert ist, wer oben ist und wer unten ist, wie Männer ausschauen und wie Frauen auszuschauen haben, wenn die von der KI bestätigt wird. Und das wird sie sehr, sehr stark. Also es gibt dieses Problem des Bias und das ist für viele von uns eher ein Problem. Und wie gesagt, das ist sozusagen für die Rechte und die Online-Rechte eher kein Problem. Die können das sozusagen nutzen und feiern. Und damit auch wiederum, und das ist auch eine bestimmte Online-Dynamik, die andere Seite umso mehr provozieren. Also ich denke, als diese KI-Bildgeneratoren neu waren, so 2022, war das politisch gar nicht eindeutig konnotiert. Jetzt ist zunehmend klar, diejenigen, die massenhaft KI-generierte Bilder zum Beispiel für die politische Propaganda nutzen, sind eindeutig die Figuren der radikalen Rechten, und zwar weltweit. Das ist auch jemand wie Javier Milei in Argentinien, das ist auch jemand wie Geert Wilders in den Niederlanden, die alle nutzen das, und sie nutzen das sozusagen auch immer, um die Gegenseite zu provozieren, die eher sozusagen möglicherweise genau diese sehr eindeutigen, stereotypen, klischeehaften KI-Weltwelten ablehnt. Und da ist sozusagen auch eine bestimmte Dynamik sozusagen auch der Provokation und des sogenannten Trolling am Werk. Also
Sie profitieren eigentlich von diesen rückwärtsgewandten Utopien, die da generiert werden. Und ja, da stellt sich auch die Frage, was bewirkt das dann bei uns? Was bewirkt diese Vereindeutigung? Sie nennen es Vereindeutigung oder dieses Ausfallen von Differenzen oder dass das so sich zuspitzt. Was bewirkt das in unserer Wahrnehmung?
Was ich eben jetzt sozusagen, und da sind wir jetzt mit den Geschichtsbildern ein bisschen weg, aber eben interessant finde zu beobachten, ist die jüngste Entwicklung, dass das sozusagen auch progressivere linke Kräfte versuchen, das für sich zu nutzen. Da gibt es das Beispiel von Gavin Newsom, dem demokratischen Gouverneur von Kalifornien, der versucht, das für sich anzueignen und im Grunde ganz ähnliche Bilder wie das, was ich jetzt gezeigt habe, also Bilder, da reitet er auf einem Drachen oder Bilder, da ist er sozusagen als muskelbepackter Held zu sehen, zu nutzen, um sich darüber lustig zu machen. Also wir sehen sozusagen, dass genau diese übertriebenen, klischeehaften, absurden, fantastischen KI-Welten zunehmend normalisiert werden als Medium sozusagen der politischen Auseinandersetzung gewissermaßen. Und zwar, weil sie offenbar sehr, sehr stark Reaktionen auslösen und sehr, sehr starke Effekte produzieren, sehr, sehr gut dafür sind, Sichtbarkeit in sozialen Medien herzustellen.
Würden Sie auch sagen, dass diese Art der Bildgenerierung dann auch der Polarisierung eigentlich, dass die gefördert wird dadurch?
Eine Polarisierung und auch eine Zuspitzung, die sozusagen dann eben tatsächlich auch eigentlich politische Fragen und Debatten, die sozusagen sich nicht auf solche Memes und solche Bildwitze und solche Klischees unterbrechen lässt, unsichtbar macht. Es ist eine sicherlich auch Verflachung sozusagen der politischen Auseinandersetzung, die ja aber jetzt nicht allein dadurch betrieben wird, sondern sich ja sozusagen wie großflächiger ankündigt.
Aber genutzt wird zumindest dafür. Wir haben ja eigentlich auch, vorher haben wir kurz darüber gesprochen, dass Fotografieren ja immer auch einen gewissen eben Anspruch an Wahrheit letztlich ein Stück weit transportieren, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, das ist gewesen. Da, es gab Roland Barthes berühmten Essay, der festhielt, die Fotografie ist magisch, weil sie zeigt, was gewesen ist. Das war schon früher nicht immer ganz so, und vielleicht ist jede Art von Bild am Schluss ja auch eine Interpretation der Welt, auch eine Fotografie und auch das Lesen einer Fotografie wiederum. Aber was hat sich denn jetzt verändert oder inwiefern ist dieser Wahrheitsanspruch an Bilder heute überflüssig geworden? Hat das Faktische an Bildern überhaupt noch einen Wert oder geht das verloren?
Vielleicht irgendwann eine Frage an den Historiker.
Ja, oder gab es das schon immer?
Ja, also ich glaube, wir müssen uns von der Kategorisierung verabschieden, dass ein Foto immer die Wahrheit erzählt und die KI die Unwahrheit. Also ich glaube, man könnte genügend Beispiele dafür anführen, dass auch Fotos manchmal gestellt sind, eine halbe Wahrheit bringen. Denken Sie irgendwie an ein Staatstreffen von einer Staatspräsidentin und einem Staatspräsidenten, dann geben die sich nachher die Hand, suggerieren große Einigkeit und wir wissen nicht, wie es hinter den Kulissen aussah, ja? Oder beim G7-Gipfel und so weiter. Also ich glaube, die Liste könnte man unendlich fortführen. Deshalb weiß ich nicht, ob tatsächlich jetzt so eine neue Qualität dazu kommt, weil wir natürlich auch schon drauf trainiert sind, bei Fotos skeptischer zu sein, als wir das jetzt bei dieser Kategorisierung wahr, unwahr tatsächlich so annehmen würden. Insofern, glaube ich, sind wir schon mal auf dem Weg durch unsere Sozialisation. Jetzt wird es sicher anspruchsvoller, weil viel mehr Bilder entstehen werden, wo wir genau hinschauen müssen. Aber ich bin relativ optimistisch, dass das gut gelingt, denn wir wissen alle, dass wir wahre, verlässliche Informationen eigentlich nur aus sehr guten Medien erhalten, Tageszeitungen oder vielleicht Statistiken von Staaten beispielsweise, dass wir dort auch vorsichtig sein müssen, weil eben auch sehr gute Journalisten manchmal einen Bias haben und vielleicht auch manchmal ein Staat irgendwo trickst bei den Statistiken, dass wir uns aber im Großen drauf verlassen können. Und wenn wir dann aber sagen, ja, wo kommen die KI-Bilder her? Die werden wahrscheinlich auf sozialen Medien vor allen Dingen geteilt. Wenn ich das glaube, dann kann ich sowieso der Person nicht mehr helfen, weil schon jetzt auf sozialen Medien Videos geschnitten werden oder irgendwie eine Bildunterschrift kommt, die das stark verzerrt. Also wer das glaubt, der glaubt sowieso alles. Von dem her bin ich gar nicht so pessimistisch, dass sich jetzt so viel verändert. Wir haben immer noch die Möglichkeiten, uns wahre Informationen zu beschaffen und sollten das auf den bisherigen Wegen auch tun. Da wird sich nicht viel ändern.
Mhm. Aber haben Sie das Gefühl, dass es auch so eine Art eben eine Schule des Sehens sein könnte oder sein werden wird, indem dass man eben kritischer guckt? Oder ist das eine Illusion, eine schön geredete?
Also nein, ich würde schon sagen, dass es auch einen großen didaktischen Wert hat. Ich möchte das jetzt nicht nur positiv sehen. Ja? Und die Dinge, die vorhin gesagt werden, haben weiterhin auch ihr Vermächtnis. Ich glaube aber auch, dass es uns zwingt, noch genauer hinzuschauen und dass KI auch, was oftmals auch als Vorwurf in den Raum gestellt wird, nicht die Fantasie ersetzt. Ja, neulich hat eine Kollegin zu mir gesagt, Felix, bei deinen Bildern, da brauche ich ja gar keine Fantasie. Und ich habe widersprochen, weil ich gesagt habe, also Thomas Mann beispielsweise hat bei seinem Josefs-Roman gesagt, erst als er sich ganz stark informiert hat, über diese Zeit damals, über Ägypten, über diese vibrierende, faszinierenden Epochen an der Levante-Küste, hat seine Fantasie Flügel bekommen. Und so ist es eigentlich auch. Man braucht eine gewisse Vorstellung, man kann nicht aus dem Wagen heraus sich alles vorstellen. Und deshalb glaube ich, dass die KI da auch positive Effekte haben kann.
Ist das jetzt eben bei Ihnen, ist es ja das Resultat, eben dieses Bild, das wir mit diesem Triumphator uns angeschaut haben, das ist ja eben, wir wissen es, das ist keine historische Realität, aber das Wichtige ist ja der Prozess, wie Sie dorthin kommen, das löst Fragen aus, die für Sie dann wissenschaftlich wieder relevant sind, vielleicht einen neuen Blick auf Dinge gibt, die Sie dann genauer untersuchen können, vielleicht auch dann mit Artefakten aus dem Archiv, Münzen oder weiß der Geier was, aber genau. Jetzt habe ich den Faden gerade verloren, weil das mit dem Geier jetzt aus dem Konzept gebracht, genau.
Darf ich Ihnen kurz helfen?
Ja.
Ich sage noch schnell was dazu und dann können Sie sich das überlegen. Also hier bei dem Bild, das ist auch ein langer Prozess. Am Anfang sahen diese drei Männer wunderschön aus. Viel zu schön für römische Legionäre. Ja, da war keine Falte, die sahen aus wie Filmschauspieler und wir haben lange gebraucht, bis wir sie tatsächlich so hinbekommen haben. Und sie sehen immer noch sehr ähnlich aus und ja, man könnte immer noch einiges sagen. Aber es ist wahnsinnig schwierig bei der KI, dass die Leute in Anführungsstrichen normal aussehen, weil sich sehr viele Erzeugnisse dann an Filmschauspielerinnen und Filmschauspielern orientieren. Wenn sie dann irgendwie so sagen oder prompten wollen, mach mal hässlicher und so weiter, kommt sofort, hässlich mache ich nicht so gerne, das ist diskriminierend und dergleichen. Ja, also sie müssen da sehr subtil vorangehen und das ist ein enormer Prozess, bei dem man auch sehr viel über Bildgestaltung lernt. Das ist jetzt bei uns ehrlich gesagt nicht das Ziel. Aber man kommt sehr viel ins Nachdenken, wie sahen die aus, wie könnten Legionäre zusammengestellt sein, wie setzt sich so eine Legion zusammen, wie ist es vielleicht dann auch mit kulturellen Unterschieden. Aus so einem Bild machen kriegt man extrem viele Fragen.
Ja, genau, das war der Punkt. Es ist mir schon wieder gefallen. Aber nee, genau. Das ist ja auch, apropos Fantasie, bei Thomas Mann, oder? Das ist ja auch, es tönt eigentlich nach einem
einem kreativen Prozess auch, im gewissen Sinn. Denn sind Sie da, das ist so ein Teil davon, eben dieses Erarbeitens von diesen Bildwelten, die dann eben Fragen auslösen.
Ich glaube auch, gute Forschung braucht oft viel Fantasie. Ja? Und wir wissen ja auch, dass Forschung oftmals zufällig ist. Also Gregor Mendel, als er da die Kreuzung herausgefunden hat und mit den Erbsen gespielt hat, das war alles nicht so geplant. Also ich glaube, dass zu guter Forschung auch ein künstlerischer Prozess manchmal mit dazugehört, der die Möglichkeiten schafft, das Unvorhergesehene und das noch nicht Gesehene sichtbar zu machen.
Ja, jetzt ist auch ein künstlich intelligenter, nicht nur ein künstlerischer, sondern ein künstlich intelligenter Prozess, der hilft.
Ja. Das tönt alles sehr optimistisch und schön und kreativ und gut. Und trotzdem frage ich mich, gibt es denn nicht auch Gefahren, die mit Bildern, die da künstlich hergestellt werden, mit künstlicher Intelligenz hergestellt werden, möchten Sie da nicht widersprechen?
Nee, ist ja die Frage, also in welche Bereiche man schaut. Ich finde, grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns einig, um das nochmal aufzugreifen mit der Frage sozusagen der Wahrheit, der fotografischen Wahrheit und ihrem Ende. Da muss man schon nochmal dran erinnern, dass das ein alter Diskurs ist, dass die Fotografie sowieso immer schon manipuliert und retuschiert wurde und dass es vor allen Dingen aber auch seit den 1990er Jahren eine ausführliche Diskussion darüber gab, was passiert eigentlich, wenn wir digitale Bilder haben, die sich spurlos manipulieren lassen, das war eben die neue Qualität, also dass die eine Retusche hinterlässt dann doch immer irgendwie physische Spuren auf dem Material, während die digitale Manipulation gewissermaßen spurlos scheinbar funktioniert. Dass das sozusagen, der wichtige Einschnitt ist. Und im Grunde sozusagen bewegen wir uns immer noch in diesen Fragen, die damals gestellt wurden. Antworten, die seitdem gegeben wurden, die ich immer sehr interessant fand, finden sich zum Beispiel im Bereich der sogenannten Bildforensik, also wo man tatsächlich dann in die digitale Struktur sozusagen der Daten schaut und dann doch Manipulationen entdecken kann, oder forensische Strategien, die vielleicht noch interessanter sind, wo es darum geht, eben Bilder miteinander abzugleichen und zu schauen sozusagen, was sagen uns, wenn wir viele Bilder von einem und demselben Ereignis haben, wie können wir die sozusagen miteinander in Beziehung bringen und wie können die sich gegenseitig bestätigen. Also da geht es letzten Endes auch um sowas wie Quellenkritik, also klassische journalistische und wissenschaftliche Praxis und ist eben genau historisch-wissenschaftliche Praxis und als solche sozusagen würde ich immer sagen, im einzelnen Bild konnte man sowieso immer nur schwerlich trauen. Es geht immer darum, sozusagen Bilder mit anderen Dingen in Beziehung zu setzen. Und das ist schon lange eingeübt. Was die neue Qualität ist, die wir haben mit KI-Bildgenerierung, gerade in dieser Verbindung mit Social Media, ist die unglaubliche Schnelligkeit und Massivität und die Menge sozusagen von Informationen bildlicher Art, die auf uns einfließen. Da gibt es interessanterweise auch ein großes Maß an Skepsis. Es ist aber, glaube ich, immer sehr selektiv, dass es aktiviert wird. Also man kann auf Social Media sehr genau beobachten, dass Leute zum Beispiel KI-generierten Bildern einzelne Details rauszoomen und dann hier vielleicht sozusagen in diesen und jeden Fehler reinschauen und dann sich sozusagen freuen, dass sie quasi das Bild als Manipulation entlarvt haben. Das ist auch eine eigene Art und Weise, auf Bilder zu reagieren, die extrem populär ist und die eigentlich dafür spricht, dass es da sozusagen so eine Art populäre Bildkritik und Bildskepsis gibt. Gleichzeitig kann man beobachten, dass Leute sagen, ich teile dieses Bild und es ist mir eigentlich egal, ob das wahr ist oder nicht. Es zeigt, was ich doch weiß, dass es stimmt. Also wenn es zum Beispiel Bilder sind von der Flutkatastrophe in Florida, wo dann ein trauriges kleines Mädchen mit seinem Hund in einem Rettungsboot verloren da ist. Das wurde von einer amerikanischen Politikerin geteilt. Alle haben ihr gesagt, das ist KI generiert und es war sehr offensichtlich. Und die Antwort ist, ja, aber es ist emblematisch. Es ist emblematisch dafür, was doch da passiert, für das Leid der Menschen. Und das ist natürlich bildhistorisch ein interessanter Begriff, das Emblem, dass wir auf einmal sozusagen mit einem vorfotografischen Verständnis von bildlicher Wahrhaftigkeit es zu tun haben, mit einer quasi auch emotionalen Wahrheit und einer Wahrheit, die nicht mehr daran hängt, dass diese spezifische Situation genauso aufgenommen wurde, sondern dass das Bild, was vermittelt, das meinen Erwartungen an die Realität entspricht.
Es geht um die Botschaft, die damit vermittelt wird.
Und ich glaube, diese beiden Reaktionsweisen können wir gerade sehen. Also enorme Bildskepsis, die jedes Detail analysiert, oder sozusagen ein Verständnis von Bildern, das sozusagen schon wieder post- oder dann wieder auch präfotografisch vielleicht ist in seinem Wahrheitsanspruch. Und die laufen gerade gewissermaßen, glaube ich, parallel. Und sie werden eben selektiv aktiviert. Das heißt sozusagen, wenn das Bild gerade nicht meinen Erwartungen entspricht, wenn ich aus irgendeinem Grund mich aufgefordert fühle, daran zu zweifeln, zum Beispiel auch aus politischen Gründen, weil es mir politisch nicht in den Kram passt, aber vielleicht auch, weil ich persönlich enttäuscht bin. Ein prominentes Beispiel, was vielleicht viele mitbekommen haben, das Bild von Kate, die sozusagen, von der man wusste, sie ist krank, dann gibt es einen... Ne,
der britischen Königin.
Genau. Prinzessin.
Apropos historische...
Aber ne, also sie war sozusagen krank, alle hatten erwartet, sozusagen ein Bild zu sehen, also die... Online, das Online-Publikum, auf dem man sozusagen auch irgendwie an ihrem Leiden teilhaben kann. Und dann kommt aber ein Bild, was eine perfekte Oberfläche sozusagen der fröhlichen Familie zeigt. Und dann schauen alle auf die Details und dann wird gesagt, Moment, aber das Bündchen am Pullover und hier die Hand, da stimmt doch überall was nicht. Und ne, also da gibt es sozusagen eine enorme Skepsis, die aber aus einer enttäuschten Erwartung, würde ich sagen, in dem Fall resultiert. Also wir haben es insgesamt im Umgang mit Bildern damit zu tun, wie mit Erwartungsmanagement gewissermaßen. Wie werden Erwartungen erfüllt oder auch nicht? Und dann ist das ganze sozusagen Vokabular von extremer Skepsis bis sozusagen einem egal ist es, ob es wahr ist oder nicht, es stimmt doch trotzdem abrufbar.
Und wie machen wir denn uns am sinnvollsten ein Bild der Welt heutzutage oder ein Bild der Geschichte auch? Was würden Sie als Experten empfehlen? Auf was kann man sich noch verlassen oder worauf soll man... Ja, achten.
Also ich würde jetzt noch nicht so skeptisch sein, dass man sagen, jetzt ist eine Möglichkeit, KI-Bilder zu konstruieren und jetzt weiß keiner mehr, was Wahrheit ist, sondern ich glaube, ein Verständnis dafür, wo man sich informiert, ist immer noch vorhanden. Ich habe vorhin schon einige Möglichkeiten genannt und ich würde sagen, dass die Herausforderung wahrscheinlich gar nicht so groß wird. Wir hatten schon ganz andere Herausforderungen, Einführung beispiel oder Erfindung des Fernsehens, was sehr große Möglichkeiten auch zur Manipulation bot. Die Welt ist nicht untergegangen, ja. Dann kam das Internet, ebenfalls ein riesiger Umschwung, dann die sozialen Medien im Internet. Also von dem her glaube ich, dass es weiterhin möglich sein wird, da auch sich gut zu informieren, was man vielleicht sagen sollte, und das geht vielleicht auch an den Kanton. Es ist wichtig, dass wir in Fächer investieren, die unser Leben vereinfachen und vielleicht verbessern, also dass Krebs geheilt wird und dergleichen. Aber vielleicht ist es auch wichtig, die Geisteswissenschaften nicht zu sehr hintabfallen zu lassen, weil in den Geisteswissenschaften auch trainiert wird, auf Quellen zu achten, ganz genau zu schauen, miteinander zu vergleichen, was ist wahr, was ist nicht wahr. Übrigens passiert das auch, wenn man Shakespeare beispielsweise liest und sich rein zu imaginieren, was der Person durch den Kopf ging. Also mein Appell wäre, die Geisteswissenschaften in einer herausfordernden Situation für verschiedene demokratische Länder nicht zu stark zu beschränken. Andere Wissenschaften, MINT-Fächer sind auch ganz arg wichtig, das stimmt, aber die Geisteswissenschaften haben auch ihre Berechtigung und gerade die Sachen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, werden da vor allen Dingen gelehrt.
Das war jetzt der Werbespot für die Geisteswissenschaften. Zum Abschluss des Gesprächs hier jetzt, nachher ist Zeit für Fragen. Roland Meyer, wo geht's hin mit den KI-generierten Bildern? Was werden die für eine Rolle spielen? Was denken Sie, wohin hoppelt da der Hase?
Das ist ja mit den Prognosen schwierig, gerade in so einem Bereich, wo meine Herausforderung gerade ist, überhaupt mitzuhalten mit den Entwicklungen, die sich doch nicht nur auf technischer Ebene, sondern eben gerade auch auf sozialer und kultureller Ebene und auf der Ebene der Umgangsweisen enorm schnell verändern. Also wir haben jetzt über statische Bilder geredet, weil Sie alle wissen sozusagen, inzwischen ist KI-Bildgenerierung in der Lage, sehr plausible, überzeugende und eindrucksvolle Videos zu generieren mit relativ wenig Aufwand und das ist inzwischen auf eben vielen Online-Kanälen ein immer größerer Anteil des Contents und das sind ganze Ökonomien, die daran hängen, sozusagen massenhaft solche auch zum Teil sehr billigen und schlecht produzierten, aber eben sehr allgegenwärtigen KI-generierten Inhalte auszustoßen, um dann durch Klicks und Reaktionen irgendwie Geld zu verdienen, einfach weil es sozusagen so unglaublich billig ist, diese Sachen herzustellen. Also die sehr düstere Aussicht ist dann eben, dass es da zu einer massiven Entwertung und Verdrängung von nicht nur authentischen, sondern auch sozusagen wertvollen, kreativen Inhalten kommt, von Dingen, die sozusagen wir eigentlich suchen, weil in dieser Flut sozusagen das, was wir wissen wollen und sehen wollen, untergeht. Deswegen sozusagen auch nochmal von meiner Seite einen ganz großen Dank an dieses Plädoyer für die Geisteswissenschaften, was ich natürlich massiv teile und auch nochmal ergänzen wollte durch ein Plädoyer auch für die Institutionen des historischen Gedächtnisses, für die Bibliotheken, Museen und Archive, die ja eben sozusagen genau die authentischen Dokumente, Spuren der Vergangenheit bewahren und erschließbar machen und auch digital erschließbar machen und damit sozusagen auch eine Referenzgröße bieten, um dann zum Beispiel mit massenhaft fiktiven, pseudohistorischen Inhalten anders umgehen zu können, weil es eben sozusagen Quellen gibt, wo ich weiß, den kann ich vertrauen, dass dort sozusagen diese authentischen Bilder verfügbar sind. Und die müssen wir nicht nur stärken, die müssen wir auch gegen Angriffe schützen, die ja tatsächlich auch in, zum Beispiel in den USA massiv jetzt von politischer Seite passieren. Also ist es eigentlich, denke ich, eine Aufgabe sozusagen nicht nur der Universitäten, sondern auch anderer kultureller Institutionen, da historisches Gedächtnis zu bewahren, in einer Flut sozusagen, in der das unterzugehen droht.
Gut, das machen Sie das auch als Historiker. Arbeiten Sie am historischen Gedächtnis, Felix Mayer? KI in der Geschichtswissenschaft, hat das Zukunft? Wird das zum Mainstream oder wie sehen Sie das?
Ja, es ist schwierig zu prognostizieren und mir geht es wie diesen armen Fußballexperten, die dann immer gefragt werden, wie geht das Spiel aus vor dem Spiel und dann müssen sie sich da exponieren. Was man vielleicht sagen kann, ich wäre immer noch relativ optimistisch für die menschliche Arbeit, weil wir jetzt bei den Large Language Models, also das ist das, was hinter GPT zum Beispiel steckt, ja eine gewisse Abschwächung oder einen gewissen Peak, den wir erreicht haben, sehen. Also wenn Sie es vielleicht schon mal ausprobiert haben, GPT-5 ist nicht viel besser, vielleicht sogar schlechter als die Vorgängerversion, obwohl uns das anders versprochen wurde. Ja? Und Sascha Lobo hat also vor 2 Jahren noch gesagt, wenn dann mal die Trilliarden Netzwerke dazukommen, dann wird der Mensch völlig unnütz sein. Also es ist dann doch wieder anders gekommen innerhalb von 2 Jahren. Ich glaube, dass wir tatsächlich KI einsetzen werden, um viele lästige Dinge zu machen. Das wird uns mehr Zeit geben, Berichte zu schreiben und so weiter. Das formuliert die einfach super mit Stichworten. Ja. Und ich finde das auch legitim, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass aber auf der anderen Seite das menschliche Vermögen immer noch sehr wertgeschätzt werden wird, auch vielleicht bei Fotografien oder bei anderen Dingen, die die KI sehr gut herstellen kann. Ich mache nur schnell ein Beispiel. Michael Haneke, der hat diesen Film Liebe, glaube ich, gemacht. Ja? Und da gibt es also so ein Wohnzimmer, wo so ein Bücherregal immer wieder mal so ganz kurz erscheint. Und der Assistent von ihm, der hat die Bücher dort nach Alphabet sortiert. Das sieht man nie im Film. Aber Haneke hat gesagt, man spürt das, weil wir uns dadurch eigentlich inspirieren haben lassen. Und ich glaube, dass wenn wir zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Fotografin nehmen, die sagt, oh Gott, was wird mit meinem Arbeitsplatz passieren? Selbst wenn die KI immer bessere Bilder macht, glaube ich, dass man manchmal doch eben den Unterschied noch sehen wird im Vergleich dann auch Artikel, Foto und so weiter. Da kommt die KI derzeit und wahrscheinlich in nächster Zeit nicht hin. Deshalb würde ich das noch optimistischer sehen.
Gut, schön. Ich hoffe, das Gespräch hat auch Sie inspiriert, nämlich zu fragen. Für die hätten Sie jetzt nämlich Zeit, diese zu stellen. Dort hinten ist ein Herr. Sie kriegen auch ein Mikrofon.
Können Sie etwas sagen über KI, die KI-generierte Bilder erkennt, entlarvt?
Ich weiß, dass es da Versuche gibt. Wir sind tatsächlich auch, wir hatten gerade letztens Kontakt mit Leuten, die auch sowas entwickeln und wo wir möglicherweise in einem Forschungsprojekt auch mit denen was zu tun haben wollen. Ich glaube, bei all diesen Dingen sind das sozusagen dann statistische Fragen, wie gut es das erkennt, dass gibt es möglicherweise Grund zur Hoffnung, aber auch wie bei allen anderen Dingen ist natürlich das auch dann ein Wettbewerb. Wenn die KI-Bildgenerierung besser wird, dann wird sozusagen auch das Erkennen schwieriger. Ich glaube nicht, dass das ein Weg ist, um alle Probleme zu lösen. Wie gesagt, weil ich glaube auch eher, dass es kulturelle Verschiebungen gibt, die sozusagen diese Frage, ist das KI generiert oder nicht, zunehmend an den Rand drücken. Das ist das eine. Und das andere, was wir gar nicht besprochen haben, aber was man ja natürlich auch nochmal vergegenwärtigen muss, es ist ja keine ganz klare Grenze zwischen KI-generierten Bildern und Fotografien mehr. Und es war schon lange nicht mehr. Also wenn Sie mit Ihrem Smartphone zum Beispiel den Vollmond fotografieren, das kommt darauf an, welches Sie haben, aber bei bestimmten Modellen ist das, was Sie dann am Ende sehen, als Foto nicht ein Produkt sozusagen der Sensordaten, die aufgenommen wurde, sondern im Grunde sozusagen, was die Software schon vorher weiß aus hunderten und tausenden Bildern vom Mond, wie ein schöner Vollmond ausschaut, weil der einfach viel besser ist und weil die Sensortechnik gar nicht so gut ist, dass sie so tolle Bilder produziert. Also der Anteil sozusagen dessen, was an einem ganz normalen Smartphone Foto schon errechnet und berechnet ist, ist enorm. Und da ist sozusagen, sind die neuesten generativen KI-Technologien noch gar nicht verbaut, die natürlich jetzt alle da auch mit reinkommen, weil sie ja in alles mit reinkommen gerade.
Stellt sich mir doch eine ganz andere Frage, nämlich die Frage nach dem Urheberrecht.
Wichtige Frage.
Vater macht dieses Bild und setzt seinen Namen drunter und hat dieses Bild hergestellt. Wenn ich das Bild nun mittels KI herstellen lasse oder ein Foto aufnehme, wie verhält das sich mit dem Urheberrecht? Wer hat denn das Urheberrecht meinem KI-generierten Bild?
Also ich finde die Frage nach dem Urheberrecht wichtig. Ich würde nur kurz anmerken, dass die zwei Seiten hat, nämlich einerseits die Urheberrechte an den Trainingsdaten, wo es weltweit sehr, sehr viele Prozesse gibt, die gerade geführt werden, auch von großen Bildagenturen wie Getty, die versuchen, ihre Rechte durchzusetzen gegen die KI-Firmen, weil natürlich sozusagen in solche Bilder eben massenhaft kreative Arbeit eingeflossen ist als gewissermaßen Basis- und Trainingsmaterial. Die Produkte generativer KI sind meines Wissens, und ich hoffe, JuristInnen im Raum können das entweder bestätigen oder widerlegen, nicht schutzfähig, weil sie sozusagen, auch wenn man den Prompt eingibt, erstmal ein maschinelles Produkt sind. Es gibt dann eben Grauzonen und die Frage sozusagen, wie viel Nachbearbeitung ist nötig, damit es sozusagen die klassische Schöpfungshöhe erreicht. Also ich könnte mir vorstellen, bei solchen komplexen Prozessen, die auch wirklich Eingriff in das Bild bei euch oder bei Ihnen mit beinhalten, dass dann irgendwann tatsächlich man argumentieren kann, dass eine Schöpfungshöhe erreicht wird. Wenn man aber einfach nur bei ChatGPT irgendwas promptet und ein Bild rausgibt, dann ist das als solches nicht urheberrechtsgeschützt, sondern praktisch Public Domain.
Also wir haben uns noch nicht damit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde sagen, wenn, aber so aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, auch wie Roland Meyers gesagt hat, wenn irgendwas bei GPT eingegeben wird und es wird gepromptet, dann wahrscheinlich kann man kein Urheberrecht drauf haben. Bei der unserer Plattform ist es vielleicht nochmal was anderes, weil wir noch etwas dazwischen geschaltet haben.
Was haben Sie dazwischen geschaltet?
Also das Modul, das im Prinzip entscheidet, wie stark es sich an dem orientieren soll oder an den Daten orientieren soll, die wir eingespeist haben.
Dort hinten sind noch Fragen.
Ich glaube, es geht mit der Stimme.
Aber ich glaube, es wird auch aufgezeichnet, oder?
Es wird eben auch aufgezeichnet. Ja, okay. Felix Mayer, genau, darf ich Sie etwas fragen? Lesen Sie historische Romane?
Ja.
Sehr gut. Also war das vielleicht, also ich sehe eigentlich, wenn ich Ihre Bilder sehe oder was Sie da machen, muss ich sagen, das interessiert mich sehr. Ich frage natürlich dann nach den Fakten, was sind die Quellen, so wie bei historischen Romanen auch. Mhm. Aber was ich eindrücklich fand, also ich finde jetzt diese Legionäre natürlich sehr schick, die kenne ich irgendwie von anderen Bildern oder so, aber sie interessiert mich dann wirklich die Quellen. Und wenn wir auch aufgrund von dieser Visualisierung oder ein historischer Roman ist ja etwas Ähnliches. Ich habe Mühe, historische Romane zu lesen als Historikerin, aber es beflügelt ein Stück weit die Fantasie und ich glaube, es steht dann immer auch wieder die Frage nach den Quellen. Also ich glaube, diese Grenze zwischen Fakten und Fiktion ist ja auch ein bisschen fließend manchmal bei solchen Produkten, aber ich glaube, wie Sie gesagt haben, das schärft ja unseren Blick und die Quellenkritik, ja, hoffe ich. Ja. Ich glaube, das wollen Sie mit Ihren Studierenden auch erreichen, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Also, wenn man in den englischen Buchladen geht, dann gibt es dieses Regal, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, einmal History steht da und einmal Fiction. Ja, und ich frage mich immer, wann merchen die das mal im Prinzip. Aber ja, ich möchte das gar nicht in die Länge ziehen. Vielen Dank, Sie haben das jetzt wirklich nochmal sehr schön beschrieben. Und es geht uns eigentlich darum, auch nochmal die Fantasie zu beflügeln, so wie es vielleicht auch bei einem historischen Roman passiert. Ich empfehle meinen Studierenden auch, historische Romane zu lesen. Und natürlich gibt es Leute, die dann sagen, die Sandale stimmt nicht. Ja, und die Römer, also die hatten doch den anderen Gürtel und so weiter. Das ist alles völlig klar, aber es geht nicht darum, es geht darum, sich eben dann zu überlegen, okay, was machen die den ganzen Tag? Ja, vor allen Dingen vielleicht auch, wenn man ewig lang warten muss, bis die nächste Schlacht wieder passiert. Das dauert in der Antike ewig. Ja. Machen die Würfelspiel, der Würfel sieht nicht sehr gut aus, kommt es dann eben, müssen wir unsere Sensibilität erhöhen für diese Anmerkung, was im Legionslager passiert und dergleichen. Also vielleicht auch einfach ein neuer Umgang mit Geschichte, der versucht, diese Visualisierung produktiv einzusetzen. Und vielleicht kommen Sachen dabei raus, die wir im Moment noch nicht sehen, aber die vielleicht irgendwann mal sehr produktiv sein können.
Als pädagogisches Fragen. Eine Anschlussfrage.
Ins Mikrofon idealerweise.
Weil wir hier jetzt bei der Pädagogik gewesen sind. Also mich erstaunt, dass Sie dieses Beispiel nehmen und nicht Widerstandsformen. Weil diese Methode wäre genau geeignet, um Widerstandsformen sich zu imaginieren, von denen wir wenig wissen und uns das auch nicht vorstellen können.
Was meinen Sie mit Widerstandsformen? Erklären Sie es mir bitte kurz. Ja.
Zum Beispiel in der Geschichte, wie entstanden die Hungerrevolten? Man muss sich ja organisieren. Wie organisiert man sich, wenn man kein Telefon hat und keine Kutsche? Die einfach, wie wurden die Widerstände organisiert? Nur schon das. Oder in der ganzen sogenannten Gender- oder Frauengeschichte. Alle diese Frauenleben, die nicht in den schriftlichen Quellen beschrieben sind, die aber andeutungsweise immer wieder vorkommen, dass man das imaginieren kann und eben ein Empowerment herstellt für diejenigen, die noch nicht genug empowered sind. Das finde ich die große Chance von KI.
Ja, also erstens dürfen Sie nicht verwundert sein über die selektive und subjektive Auswahl von Geschichtssituationen. Jeder Mensch ist anders und interessiert sich für andere Dinge. Das Zweite ist, wir müssen natürlich aufpassen, weil das, was Sie jetzt schon gesagt haben mit Empowerment, ist mir schon eine zu stark moderne Projektion auf vergangene Zeiten. Ich habe einmal in einer Vorlesung eine KI-Rekonstruktion, habe ich Lysias durchgenommen, einen antiken Redner, und dann habe ich den KI rekonstruiert, und dann hat eine Studentin mir geschrieben, aber hätten Sie denn nicht mal schwarz machen können, um einfach Leute, also mehr Bewusstsein zu schaffen, dass es auch noch andere Ethnien gibt und so weiter. Und ich habe dann gesagt, nein, weil der wird zu 99,9% so ausgesehen haben von der Hautfarbe, wie ich es jetzt dargestellt habe. Wir können und sollten nicht mit der KI-Rekonstruktion das, was wir heute haben, und was auch gut ist, verschiedene Agenten, dass wir versuchen, sensibel zu machen für vielleicht unterdrückte oder in der Geschichte unterdrückte Schichten der Gesellschaft, dass wir aber das dann auf die Antike projizieren. Da müssen wir sehr stark aufpassen. Also natürlich kann ich auch ein Bild von Frauen machen. In dem neuen Research Spotlight-Film haben wir das mit griechischen Priesterinnen gemacht. Der ist bald auf dem YouTube-Kanal der UZH. Aber man muss aufpassen mit solchen Dingen wie Empowerment, weil zum Beispiel die Antike kannte kein Empowerment. Und die war gnadenlos, die Männer hatten die Macht, es gab viele unterdrückte Gesellschaftsschichten. Und da sind wir Gott sei Dank heutzutage weit davon entfernt. Aber es wäre ein Fehler, da solche Vorstellungen von heute auf die Antike zu übertragen. Wenn Sie sagen, machen Sie mir doch bitte mehr Bilder von Frauen und so weiter, bin ich sofort bei Ihnen dabei. Aber damit trage ich nicht dazu bei, dass diese Frauen früher irgendwie mehr Macht haben oder dass wir uns heute besser fühlen, weil
Eigentlich, wenn ich mehr Bilder von Männern mache mit der KI, spiegelt das die Sichtweise auch der Antike wider, auch wenn es für uns wirklich schade und brutal ist. Aber ich wäre vorsichtig mit solchen modernen, gut gemeinten Projektionen, wenn die auf die Antike kommen.
Also hier gerade werden ja diese Männer auch mich alle weiß, zum Beispiel.
Aber es ist sehr wahrscheinlich.
Naja, also ob sie jetzt 60 sind, darüber könnten wir uns streiten. Aber ich möchte nur mal darauf hinweisen, auch die Frage, sollte man dann lieber mehr schwarze Legionäre haben und so weiter. Wir hätten das gerne, aber es gab kaum welche. Und alle Versuche, Römer dann auch den schwarzen Senator zu finden und so weiter, die sind sehr, sehr problematisch und resultieren aus einer heutigen Sichtweise, die es allerdings für die Antike nicht so gab. Das muss man einfach sagen. Ich habe nichts dagegen, wenn man versucht, heutzutage bestimmte Gesellschaftsschichten, bestimmte Ethnien mehr in den Vordergrund zu rücken. Aber wenn wir hier in so einer Hyperkorrektheit in der Projektion auf die Antike enden, dann wird die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu einem Minenfeld.
Vielleicht nur eine letzte Frage. Ich habe Sie beobachtet, Herr. Naja, ganz skeptisch geschaut. Vielleicht möchten Sie noch was sagen
dazu. Nein, ich finde es eine einfach auch für mich offene Frage, die damit angesprochen war. Kann man diese Technik nutzen, um quasi wirklich ganz ungesehene Bilder von Lebenswelten, von denen wir eben keine visuelle Eindruck haben, in dem Fall sehe ich auch keine direkte visuelle Überlieferung, aber schon mal bestehende Illustrationen, Darstellungen, auf denen das ja letztendlich beruht, können wir sozusagen diese anderen Lebenswelten damit visualisieren. Und da bin ich skeptischer als Sie. Das ist ein Versprechen, aber das würde ich gerne sozusagen auch erfüllt sehen. Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil es muss was immer da sozusagen visualisiert wird, bewegt sich in dem Rahmen, der gegeben wird durch die Bilddaten, die vorhanden sind. Das ist in Ihrem Fall sozusagen eben auch schon Visualisierung, Illustration, Darstellungen, die kuratiert sind, die das sozusagen in eine bestimmte Richtung bringen und damit einen höheren Maß an Authentizität versprechen. Aber auch die sozusagen machen nicht sichtbar, was bisher ungesehen war. Deswegen die Frage sozusagen, ob man zu ganz anderen und neuen Bildern kommt über genau diese Technologie, frage ich mich. Und dann würde ich doch hoffen, dass die vielleicht auch künstlerische Imagination quellengestützt da neue Bilder produzieren könnte. Auch die filmische Fiktion, weil was sozusagen im Verhältnis von KI und Geschichte wir viel zu wenig vielleicht noch besprochen haben, diese Technologie ist insofern sozusagen quasi strukturell historisch, weil sie immer sozusagen mit historischem Material arbeitet, aber eigentlich nichts wirklich Neues schafft. Sie legt uns auch in der Hinsicht sozusagen fest auf die Bilder, die wir schon haben und die Möglichkeiten, die in denen angelegt sind. Und das scheint mir sozusagen ein gewisser Horizont zu sein, über den das dann auch vielleicht nicht ganz hinausgeht. So interessant dann sozusagen im Detail man dann vielleicht auch neue Sichtweisen dadurch provozieren kann. Aber ganz andere Bilder zu schaffen, habe ich noch nicht gesehen.
Gut, ich glaube, wir lassen das jetzt. Das war, wir haben einen auch nicht ganz einhelligen Blick in diese historischen digitalen Weltnetz mitgekriegt. Das war sehr spannend. Ganz herzlichen Dank, Felix Meyer und Roland Meyer, für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ja, danke. Vielen Dank auch Ihnen, liebes Publikum, fürs aktive Zuhören und Fragen. Der nächste Tag im Turm, der findet am 27. Oktober statt. Das Thema heißt dann, was uns stark macht, Krisenstress und Resilienz. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, schönen Abend, jetzt gibt es Apero. Schön, bleiben Sie noch hier. Vielen Dank.
Um
Company. Es gibt da noch Geschenke für die beiden Experten, und zwar Schokolade, die ist echt und nicht KI generiert. Und natürlich auch eine freie Mitgliedschaft bei UZH Alumni. Vielen Dank auch an die Moderatorin und den Moderator und einen schönen Abend. Dankeschön.